FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Ich bin Daniel Hohorst und sprach mit Mike Klostermann von Digital Out of Home Collective über die Chancen und Herausforderungen von Digital Out of Home, kreative Best Cases und warum er glaubt, dass Plakate auf Steroiden die Zukunft des FMCG-Marketings sind.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute zu Gast Mike Klostermann von DOOH Collective. Habe ich das richtig ausgesprochen, Mike?
Ja, sehr korrekt.
Mike, erzähl uns doch mal ganz kurz vorab, wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht, bevor du das gemacht hast, was du heute machst und ja, was schlägt dich in den FMCG-Bereich?
Ich bin schon seit 15 Jahren im digitalen Marketing. Also ich komme eigentlich aus dem Rheinland, habe dann mal irgendwas mit Medien im Sauerland studiert, dann relativ schnell für mich entdeckt, dass ich Marketing interessant finde. Und dann habe ich damals meinen ersten Job in Hamburg angenommen und seitdem bin ich in Hamburg in der Mediabranche, Marketingbranche unterwegs, habe damals bei Pilot angefangen, war im Zeitverlag bei der IQ und habe dann mit ein paar Hakenschlägen eine eigene Google Ads Agentur aufgebaut, weshalb ich ein bisschen stärker aus dem Performance-Bereich damals gekommen bin. Und habe dann mit der Zeit aber gemerkt, dass ich mit Google Ads so ein bisschen das durchgespielt hatte, irgendwie Bock auf ein neues Thema hatte und auch das Glück, dass jemand die Agentur übernommen hatte zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig schon ein Auge auf Digital Out of Home geworfen, weil ich gemerkt habe, da ist wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial drin. Ein Großteil der Kampagnen sind aus meiner Sicht noch sehr langweilig gestaltet, sehr langweilig, nicht gut ausgesteuert im weitesten Sinne, einfach in Gänze nicht gut umgesetzt. Und habe dann gesagt, das ist ja irgendwie strange und krass, dass es da gar nicht so viele spezialisierte Experten gibt, bis auf die Anbieter. So. Und Digital Out of Home umfasst ja alles von den Außenflächen über viele Innenflächen, insbesondere auch im Retail. Und somit habe ich dann vor 3 Jahren gesagt, dann schnappe ich mir den Kanal und fange da mal an, Unternehmen dabei zu unterstützen, richtig starke Digital Out of Home Kampagnen umzusetzen.
Ja, interessant. Also ich verfolge das ja auch einerseits als jemand, der auch eine kleine Out of Home Vergangenheit hat, andererseits eben vor allem auch als Konsument. Wenn ich jetzt einfach mal hier Beispiel nenne, wenn ich in Hamburg bin, ich steige aus der U-Bahn aus, dann warte ich auf den Bus, dann ist da ein Kiosk. Der ist da mittlerweile, selbst in einem Kiosk, ja ganz oft schon so eine digitale Werbefläche, wo ein Spot läuft von FMCG-Marken. Also ich sehe das jetzt immer öfter, die neue Jägermeister Orange Edition, was auch immer, wird dort beworben, wird mir schmackhaft gemacht. So. Und ja, dann steigst du in den Bus, dann steigst du wieder aus, kommst wieder bei einem Kiosk vorbei und dann hast du möglicherweise genau den gleichen Spot nochmal, also Wiederholungskontakte selbst dort. Ja. Ist das auch Digital Out of Home, beziehungsweise was verstehst du unter Digital Out of Home genau? Wo kommt das eigentlich her aus deiner Sicht?
Ja. Also für mich ist Digital Out of Home jeder Screen, der irgendwie im Innen- und Außenbereich liegt, der sich nicht in den eigenen der sich nicht in den eigenen 4 Wänden befindet. Eigentlich ist digitale Außenwerbung eher falsch übersetzt. Digital Out of Home heißt ja eigentlich digital außerhalb der eigenen 4 Wände mal ganz krumm übersetzt. Und ist auch witzig, dass du sagst, weil tatsächlich hatte ich damals ein ähnliches Erlebnis. Ich stand nämlich in der Sternschanze hier in Hamburg vor einem Kiosk und plötzlich habe ich auf dem Bildschirm, der am Schaufenster hing, Joko gesehen, der mir so zugewunken hat und dann hinter sich gezeigt und hat gesagt und so quasi gestikuliert hat, hinter mir kannst du Jokolade kaufen. Und das fand ich so geil, weil das war quasi damals der Launch auch von der Jokolade. Das war schon vor ein paar Jahren. Und irgendwie war das so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, finde ich es richtig stark umgesetzt und auch total gut den Bogen geschlagen zwischen Sichtbarkeit und dann wirklich auch der Nähe zum Retail. Und on top kam noch so ein bisschen der persönliche Faktor, dass ich mit Werbung wahnsinnig schwierig zu erreichen bin. Ich habe schon obwohl ich aus der Mediabranche komme, muss ich das noch ein bisschen vorsichtig formulieren. Ich habe einen Adblocker seit langer, langer Zeit schon aktiv. Das heißt, ich sehe kaum Banner. Ich lese keine Magazine, ich lese keine Zeitung. Ich habe YouTube Premium schon seit einiger Zeit, weil ich viel YouTube gucke und von der Werbung genervt war mit der Zeit. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr seit 20 Jahren. Also selbst Social Media habe ich seit einiger Zeit so ein bisschen rausgedrückt, außer LinkedIn, da mache ich ja relativ viel und schreibe auch viel über den Kanal. Aber ich bin wahnsinnig schwierig, mit Werbung zu erreichen. Und der Kanal, der mir immer wieder ins Auge gesprungen ist, war und ist Digital Out of Home. Und somit habe ich gesagt, irgendwie stand ich da für diesen Kiosk, hatte diesen Schlussmoment, da ich dachte, das war jetzt gut, das hat mich jetzt richtig gekriegt und ich glaube, davon kann man mehr produzieren für Unternehmen, die vielleicht nochmal ein bisschen richtig verstehen müssen, wie der Kanal funktioniert.
Ja, findest du klassische Auswerbung denn gänzlich uncharmant oder sagst du einfach, Digital Out of Home kann mehr?
Ich nenne das plump formuliert immer so ein bisschen Digital Out of Home must be Plakat auf Steroiden. Also ich sehe definitiv auch die Vorzüge vom Plakat, gerade wenn man jetzt mal sagt, dass man wirklich beispielsweise mit sowas wie einem QR-Code arbeiten will. So, und wenn man sagt, man will so eine Präsenz haben, wo vielleicht die Leute an der U-Bahn-Station auch mal 2-3 Minuten stehen und dann mal kurz scannen. Also ob das auf Plakaten jetzt super funktioniert, weiß ich auch nicht 100%. Digital Out of Home würde ich grundsätzlich eigentlich eher immer von QR-Code abraten. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Digital Out of Home schon von vornherein so die Weiterentwicklung von Außenwerbung, von klassischer Außenwerbung war, weil es auch einfach deutlich flexibler ist, weil du viel mehr Daten hast, die du nutzen kannst, dadurch auch präziser aussteuern. Und weil du das Videoformat ja auch die Möglichkeiten hast, mehr reinzubringen in die Gestaltung. Natürlich gibt es das ganze Thema dynamisch auch. Das nutzen die bisher ja leider noch sehr wenige, also Stichwort DCO. Aber es ist am Ende des Tages dann auch einfach ein Format, das man nicht so einfach wegswipen kann. Und das hatte mich damals schon ziemlich davon überzeugt, dass ich das ganz stark finde. Und dadurch, dass ich ja so ein bisschen aus dieser Google-Welt komme und damals YouTube Shorts ja schon ein großes Thema waren in der Zeit, wo ich die Agentur langsam schon abgegeben hatte, fand ich das noch on top so charmant, dass das dann eben in diesem gleichen Format eigentlich ausgespielt und produziert wird. Es kann natürlich nicht 1:1 adaptiert werden. Ich glaube, alles, was in sozialen Medien quasi als Werbemittel eingenutzt wird, dann auch mit Swipe Up und hier klicken, das muss natürlich von der Systematik dann nochmal durchdacht werden, ob das so 1:1 auf Digital oder Form abzubilden ist. Mit Klicks naja logischerweise nicht. Aber man kann schon viel adaptieren und irgendwie auf diesen Kanal rüberbringen. Und gerade dieses Beispiel mit Joko hatte mich damals sehr inspiriert. Und warum arbeitet man nicht mal mit Influencern und bringt die auf die Screens? Und gerade auch im Retail. Es gibt echt viele Influencer, die machen für große Foodmarken Werbung und fangen die richtige Zielgruppe darüber ab. Und dann vergisst man aber, dass man diesen selben Influencer auch in den Eingangsbereich von einem Supermarkt packen könnte, wie er der zuwinkt und sagt, hier hinter dir gibt's, was weiß ich, nachhaltiges Müsli oder whatever. Ne? Ja. Ich persönlich bin kein super Riesenfan von Influencern. Ich sage aber, dass diese Idee, Influencer dann eben auch auf Digital Form zu verlängern, super spannend wäre.
Gut, also ich bin jetzt auch nicht per se Fan von einzelnen Maßnahmen, sondern es geht ja auch immer um die das ja grundsätzliche Ziel, den sogenannten Need einer Marke. Digital Out of Home ist ja sozusagen ja in der Evolution der Medientechnologie so wahrscheinlich eine der neuesten Stufen.
Genau.
Damit kommen wir zu dir und zu dem, was ihr macht. Was macht ihr genau?
Also die Idee des Ganzen war wirklich, da diese Nische zu besetzen, zu sagen, wir sind die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Anbietern. Weil bis zum aktuellen Zeitpunkt es da auch einfach nicht viele im Markt gibt, die nicht entweder so eine komplette Bauchladenagentur sind und sagen, wir bieten irgendwie viele verschiedene Kanäle an, meinetwegen auch mit programmatischem Fokus. Aber es gibt eben nicht so viele, die sagen, wir sind rein auf Digital Form spezialisiert und wir leben das wirklich von der Planung über die Kreation bis zur Erfolgsmessung und bringen da die Expertise mit, um das wirklich erstklassig umzusetzen. Man muss natürlich eine gewisse Ahnung auch davon haben, wie Mediapläne aufgebaut sind und wie verschiedene Kanäle miteinander funktionieren und was dann auch strategisch Sinn macht. Also es gibt auch oft Gespräche mit potenziellen Kunden, wo ich sage, sorry, da passt es jetzt wirklich eigentlich nicht so gut rein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen super krassen Performance-Fokus habt, ich kann euch nicht am Ende irgendwie ein 1:1 ROAS da irgendwie ausweisen. Aber gerade auch im Zusammenspiel mit CTV und Audio, da ist, glaube ich, so ein Grundverständnis der Kanäle super wichtig, um dann auch zu sagen, so kann man das gut da ergänzen oder so kann man zusätzlich über Digital Form zu den bestehenden Kanälen, die ihr schon nutzt, irgendwie Sichtbarkeit schaffen oder Reichweite oder sehr präzise Ergänzungen über bestimmte Targetings.
Also ein verlässlicher Berater, würdest du das unterschreiben?
Naja, ich bin in meiner Rolle Berater und Planer, aber das Ganze entwickle ich quasi zu einer Agentur weiter und sage, da möchte ich auch ein kleines Team perspektivisch aufbauen, wo dann wirklich die verschiedenen Bereiche so abgebildet werden. Ja,
ja, okay. Welche Trends siehst du in deinem Bereich?
Punkt?
Achso. Ja, oder Fragezeichen?
Fragezeichen. Naja, der Kanal an sich ist ja eigentlich schon ein Riesentrend. Die Wachstumsraten sind ja wirklich krass, ne? Also wenn man sieht, dass da jedes Jahr irgendwie 20-30% hochgeht und das lässt sich ja teilweise sogar in monatlichen Entwicklungen festmachen, finde ich das stark. Ich glaube, der Trend des Programmatischen wird sich auch weiter so fortsetzen, was natürlich Wind in den Segeln ist und wo dann eben auch das Zusammenspiel mit den anderen programmatischen Kanälen immer weiter gedacht und genutzt wird und viele Kanäle dann, glaube ich, auch wenn sie gerade jetzt anfangen, sich so ein bisschen von Google und Meta und so zu lösen und zu sagen, boah, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Lust, unser komplettes Budget eigentlich nur den Riesen da zu geben, sondern auch ein bisschen das nochmal irgendwie aus andere, also neue Möglichkeiten zu entdecken, dann ist Programmatic natürlich ein Riesenthema und ich glaube, Digital of Home ist da eine der wichtigsten Säulen in diesem Bereich. Ich glaube, dass so sehr Digital of Home jetzt auch ein Branding-Kanal ist, dass auch Branding gerade wieder sehr viel stärker in den Fokus rückt.
Ja.
Dass Digital of Home definitiv auch Performance-Effekte haben kann, natürlich, ne? Sichtbarkeit schafft Vertrauen, schafft Umsatzpotenzial. Es gibt aber eben auch Möglichkeiten, direkte Performance-Effekte natürlich festzuhalten, gerade insbesondere im Retail, weil die Retailer ja auch anfangen, Verkaufsdaten zu öffnen, ne? Oder das ist tatsächlich ja auch schon im Machen. Und ich glaube, das spielt alles zusammen und das wird sich weiter forttragen. Und die Idee, die ich ja habe, ist, möglichst viele Unternehmen auf LinkedIn zu erreichen und aufzuzeigen, was es für coole Möglichkeiten gibt, über Digital of Home zu werben. Und das sind eben diese drei Bereiche, wo ich sage, da ist einfach noch viel Luft nach oben, dass man eine sehr gute Planung macht, sich sehr auf Basis der Zielsetzung sehr genau überlegt, wo kann man die Zielgruppe zu erreichen. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das dann eben auch zu machen, ob es jetzt der Touchpoint ist oder das Targeting oder die Uhrzeit oder das Wetter oder was auch immer. Zeitpunkt ist die Kreation. Wenn man die Streumotivdatenbank guckt, sieht man, sehr viele Motive sind einfach langweilig gestaltet, finde ich. Die sehen einfach aus wie eine Printanzeige mit ein klein bisschen Visualisierung drin oder Animation drin.
Und das gleiche Key-Visual wurde ja wahrscheinlich auch gemacht für alle Kanäle. Ja. Aber man muss es manchmal natürlich dem Rahmen oder dem Medium entsprechend nochmal etwas anders skalieren oder mitdenken. Ich denke mir das auch manchmal. Also wenn ich Printanzeigen sehe, warum habe ich jetzt die Printanzeige nochmal als Plakat? Welchen Sinn hat das denn jetzt gemacht?
Ja, ich kann nicht ganz aus Produktionssicht kann ich verstehen, dass es natürlich einfacher ist, einfach zu sagen, komm, wir schieben das jetzt über alle Kanäle rüber. Aber das ist ja genau die Idee, dass ich sage, ich gehe da rein und ich versuche da einfach nochmal mehr aus dem Kanal rauszuholen, damit dann im dritten Effekt dann eben auch die Erfolgsmessung irgendwie was zeigt, was Digital of Home positiv beeinflusst hat.
Ja, zum Thema Erfolgsmessung, du hast ja auch schon mal gesagt, je mehr sich auch die Retailer öffnen und Verkaufsdaten rausgeben, das ist ja auch so ein springender Punkt. Also ich kann ja noch so tolle Medien haben. Ja. Retail-Media wird es ja erst dann, wenn sich auch andere Systeme öffnen und wenn man jetzt mal das Thema nimmt, wir hatten jetzt neulich auch die Rewe Connect, da die ja auch, sag ich mal, ihre Stelen ja im Eingangsbereich bei Rewe haben und auch ja öffnen können. Letzten Endes haben die ja auch Targeting-Möglichkeiten. Das ist auch ganz interessant, wie das im Einzelnen immer funktioniert. Das ist ja einfach nur mal eins von vielen guten Beispielen, wie ich finde, wo man dann eben auch, ja, wenn man weiß, ein Artikel ist tatsächlich vorrätig in dieser Filiale, dass nur dann beispielsweise überhaupt ein Spot ausgespielt wird. Das ist ja schon eine Targeting-Form, die es eigentlich nie gegeben hat bis dahin.
Genau.
Und das kannst du natürlich unendlich weiterspielen, also Kassenzettel, Daten und so weiter und so fort. Also letzten Endes musst du eigentlich diese Systeme miteinander verknüpfen, oder?
Genau. Und ich denke, das ist die große Chance auch für alle Retailer, dass diese Daten jetzt nutzbar gemacht werden, sowohl für die Aussteuerung als auch für die Auswertung. Retail Media ist ja viel mehr als nur die Screens, die dann im Supermarkt stehen. Das geht ja über die App, über die ganzen Verkaufsdaten bis hin zu allem, was der Retailer quasi an Fläche anbieten kann, um sein eigenes Produkt bekannter zu machen. Und das geht ja erstmal auch nur los bei Markenbekanntheit, ne? Dass du wirklich versuchst, irgendwie erstmal in den Kopf der Leute zu kommen. Und dann im zweiten Effekt aber natürlich auch das Ganze in Umsatz umzuwandeln, was natürlich am Ende des Tages für alle eigentlich immer entscheidend ist. Aber umso wichtiger ist, dass man Branding und Performance oder Awareness und Abverkauf, wie auch immer man das nennen, da eben irgendwie auch im Full Funnel denkt und sich darüber bewusst ist, dass das zusammenspielen muss, damit man einfach als Marke Erfolg hat. Ne?
Ja, das denke ich mir auch manchmal. Das scheint mir immer noch sozusagen so meine Wahrnehmung auf die Branche, dass es entweder die Brander gibt oder die Performer, aber dass man es ja eigentlich nicht entkoppelt voneinander betrachtet, weil ja auch ein Branding am Ende eine Performance bewirkt. Man kann sie nur nicht messen.
es sind oft auch noch unterschiedliche Budgettöpfe und so, ne? Also wenn man dann mit dem einen spricht, der sagt, du, wir haben hier ein Vertriebsbudget, bei uns geht es nur um Abverkauf, und dann kommt der nächste rein und sagt, ist uns alles scheißegal, wir wollen eigentlich nur mehr Markenbekanntheit, wie könnte das denn proven? Aber da mal irgendwie so ein bisschen die Schnittmengen zu sehen, darum geht's ja jetzt eigentlich, ne? Und da auch da ein Grundverständnis für zu entwickeln, wie das funktioniert, und dass es gleichzeitig eine große Chance und vielleicht sogar ein großer Wettbewerbsvorteil dann ist, ne?
Ja, vielleicht auch mal zum Thema Best Practices. Gibt es Cases, über die du sprechen möchtest?
Aktueller Case, der ich sehr gut gelungen finde, ist, der auch so ein bisschen zeigt, wie wir an so eine Planung herangehen, ist eine Kampagne für Spiced. Die stellen individuelle Trikots her, in Profiqualität für Vereine. Und da haben wir eine regionale Kampagne umgesetzt rund um Sportstätten. Also wir haben uns gefragt, wie können wir am besten eine Zielgruppe ran, die nicht so ganz so einfach zu erreichen sind und über Google und Meta auch schon bespielt werden im hohen Maße. Wie kann man ergänzend dazu dann mehr Sichtbarkeit schaffen? Und dann haben wir wirklich über ein Zeitschienen-Targeting im Umkreis von Sportstätten, in diesem Fall jetzt erstmal Berlin und Hamburg, die Kampagne gestartet, und die läuft auch aktuell noch. Und gehen dann auch da spitz in die Auswertung, weshalb wir auch den regionalen Fokus genommen haben, weil wir dann natürlich im AB-Test auch gucken können, was hat sich in diesen zwei Städten getan. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich oft mitbringe, zu sagen, wenn man Performance-Effekte sehen will, dann hilft es ganz oft einfach, das Ganze ein bisschen regionaler umzusetzen und dann auf regionaler Basis entsprechende Performance-Effekte auch auswerten zu können. Markenbekanntheit geht zum Teil auch darüber, wenn man sich Google Brand Suchanfragen anguckt, die gegebenenfalls hochgegangen sind, oder mal eine Post-Purchase-Survey. Am Ende des Tages ist aber eine Marfo natürlich am aussagekräftigsten. Und ich glaube, wenn man da beides umsetzt, dann ist man schon, dann kann man schon sehr gut herausfinden, ob der Kanal für einen funktioniert. Ansonsten hatte ich eine spannende Kampagne für BlackRock umgesetzt. Das war auch eine Kursbewerbung. Das hatten wir dann auch relativ spitz ausgesteuert. Da tatsächlich eher auf einen Touchpoint gedacht. Wir sind einfach in die Wartezimmer bei Physiotherapeuten und Orthopäden gegangen. Und wenn man nicht, also Rückenpräventionskurs, würde ich sagen, passt da schon ganz gut hin. Das war eine ganz spannende Sache. Und ich hatte zuletzt sogar ein paar mehr B2B-Kampagnen umgesetzt, weil es ja auch immer mehr Bildschirme in Bürogebäuden, in Coworking-Spaces gibt, im direkten Umfeld dieser Bürogebäude, die man ja auch relativ spitz eingrenzen kann. Und da gibt es natürlich viele B2B-Unternehmen, die auch sagen, finden wir spannend, und wir haben sowieso unsere Schwierigkeiten, gewisse Zielgruppen zu erreichen. Und da hatte ich daher auch nochmal ein bisschen stärkeren Fokus drauf gesetzt zuletzt.
Ja, großartig, dass du über sowas sprichst. Das ist für uns ja auch immer besonders interessant, dass man eben auch Beispiele nennen kann. Vielen Dank dafür. Ja, man sieht ja auch immer viele Sonderumsetzungen noch, die auch bei LinkedIn dann gefeiert werden, wo es dann eben nicht ganz so digital läuft, aber dann passieren halt irgendwelche lustigen Dinge, und die Reaktionen werden abgefilmt und ins Netz gestellt. Was sind da so die großen Würfe in der letzten Zeit gewesen aus deiner Sicht im Digital- oder Formbereich?
Im digitalen oder Formbereich. Also ich bin ja immer froh, wenn sowieso jemand einfach mal Ergebnisse veröffentlicht. Ich kann sehr gut verstehen, warum Unternehmen sich dagegen entscheiden. Aber es kommt doch schon noch vor, dass auch Ergebnisse veröffentlicht werden. Und da bin ich echt immer überrascht, wie gut die Ergebnisse dann auch ausfallen. Also klar, ne? Trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber da sieht man schon, was für krasse Marken und teilweise auch Umsatzeffekte gemessen werden können. Ich gab auch mal zum Beispiel, jetzt ist gar nicht so lange her, nochmal ein Case von Burger King. Die haben ja nochmal so ein Footfall-Measurement gemacht und haben dann wirklich auch, glaube ich, 125% mehr Uplift gesehen in ihre Filialen, weil sie in ihre Werbemittel integriert haben, dass jetzt hier 200 Meter rechts ein Burger King ist. Und dann haben sie dir den fetten Whopper gezeigt oder so. Kannst du überlegen, welcher jetzt McDonald's, welcher Burger King war.
Aber wenn ihr so regionale Sachen macht, dann macht ihr ja auch solche Dinge. Also ihr macht dann ja auch vielleicht nicht ganz mit dem großen Budget, wie es dann Burger King in dem Fall gemacht hat, aber ihr sagt dann ja auch, hey, wir haben jetzt eine regionale Kampagne und wir gehen jetzt in die Store-Nähe. Das heißt, ihr navigiert ja auch.
Im Grunde ja. Die Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren jetzt ein bisschen digitaler. Das heißt, da waren jetzt gar nicht so viele Stationäre dabei. Ich spreche oft mit potenziellen Kunden, die dann auch stationäre Geschäfte haben. Bisher habe ich aber zumindest da noch keine Kampagne gehabt, wo ich jetzt ganz klar sagen würde, es gab einen riesen Uplift. Vor kurzem hatte ich jetzt nochmal den Case von Rituals gesehen. Die hatten nochmal ordentlich in Kampagnen investiert und haben auch richtig Uplifts in den Stores gesehen. Das fand ich eigentlich nochmal ganz spannend. Ja, genau. Und sonst ist es wirklich super, super individuell, was die Zielsetzung ist. Es geht ja auch nicht immer darum, Leute in Stores zu bringen. Es geht ja wirklich zwischen Bekanntmachung einer Marke über Steigerung der Online-Umsätze bis hin zu Events jetzt. Es kam auch einer, der sagte, du, wir wissen genau, dass die Zielgruppe für unsere Luxusartikel auf Pferderennen sind und auf Luxusbootmessen. Lass uns mal ein Messen in den Fokus nehmen, so für die 4 Tage, die da irgendwie in Düsseldorf stattfinden oder so, ne? Ja. Das ist natürlich dann auch ein Ansatz und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist dann jetzt hier die KPI? Das kann man ganz schlecht pauschal irgendwie beantworten dann für alle, ne?
Hört sich natürlich auch noch eine Menge Rechercheaufwand an. Also letzten Endes zu gucken, welche Screens befinden sich überhaupt in der Nähe des Events und so weiter und so fort, dass man halt an der Stelle halt auch freie Kapazitäten findet.
Das kann man ja über die Tools dankbarerweise recht einfach herausfinden. Also ich gerne mache es dann einfach wie so eine Art Map zu erstellen. Also ich in die Recherche gehe beispielsweise bei Spiced, habe ich dann einfach geguckt, wo sind die Sportstätten in diesen jeweiligen Städten, habe das dann gemappt, habe diese Map dann importiert und habe dann Radius drum gezogen. Und dann siehst du relativ schnell, wo ist innerhalb des Radius von also mit 200 Meter oder so, wo sind die Screens dann. Ne? Und dann kannst du die eigentlich, da kannst du sie nochmal natürlich durchklicken, haben wir ein bisschen Cherrypicking gemacht. Aber da kannst du relativ schnell herausfinden, welche Screens von welchen Anbietern sind da. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir als Digital Form Collective da auch unabhängig arbeiten. Und jetzt nicht nur sagen, wir verkaufen jetzt nur die Bildschirme von Anbieter A, wie es Anbieter A auch
ist. Ja, das ist ja ganz wichtig, das nochmal zu erfahren und herauszustellen hier und dass ihr vor allem eben den Zugriff eben auch habt auf die verschiedenen Netze. So hört sich das an.
Genau, ja. Die sind ja die meisten, also viele, viele sind programmatisch angebunden. Es gibt auch ein paar, die sind ein bisschen, brauchen ein bisschen länger für das Ganze. In bestimmten Verticals, die sind dann noch nicht zu 100% erschlossen, aber wir haben theoretisch Zugriff auf alle Screens, die da draußen sind. Und wir nähern uns da eben erstmal aus Sicht des Unternehmens. Was ist die Zielsetzung? Was ist die Zielgruppe? Was soll überhaupt erreicht werden? Wie kann man das messen? Und dann fangen wir erst an, die Screens auszuwählen und zu sagen, bei dem und dem und dem Anbieter würde das am besten passen. Das kann so genauso gut für die Außenflächen wie auch für einzelne Retailer gelten. Also mittlerweile, da ja immer mehr Retailer in den Markt kommen, kann man ja auch sagen, man macht es bei 2 großen Handelsketten und vergleicht dann mal die Ergebnisse. So, ne? Und guckt, wo das besser angenommen wurde oder wo der stärkere Abverkaufseffekt dann im Endeffekt stattgefunden hat, ne?
Ja, es klingt eine Menge Fortschritt, aber auch ganz viel Spaß. Und ja, vielleicht nochmal zum Ende raus, wer kann dich eigentlich auf Messen wo treffen? Also gibt es bestimmte Foren, in denen du dich aufhältst? Foren, was für ein Wort? Wo bist du gerne? Wo kann man dich treffen? Außer bei LinkedIn.
Also ich bin gerne in Hamburg, ich bin viel auf LinkedIn. Also ich lade jeden dazu ein, mir auch LinkedIn zu folgen, weil ich fast täglich über Digital Out of Home schreibe. Und damit meine ich jetzt nicht so, ich bin der Beste, komm zu mir, sondern ich versuche wirklich immer Cases zu finden oder Beispiele oder irgendwelche Inspirationen, die einfach deutlich machen, wie der Kanal funktioniert und was man dann theoretisch alles erreichen kann. Und ansonsten auf den klassischen Events und großen Messen bin ich unterwegs, natürlich um eher die Mexico und sowas, ne? Ich bin jetzt keiner, der irgendwie die ganzen Monat über von Event zu Event rennt und die ganze Zeit auf Reise ist, aber ich bin sehr gut auch remote unterwegs und bin jederzeit für einen Digital oder Form Check offen, weil das finde ich immer super wichtig, dass man sich im ersten Schritt erstmal kurz kennenlernt und ein Matching stattfinden lässt. Ist das, was ich anbiete, passt das überhaupt in eure Strategie? Weil, wie gesagt, es gibt auch mal Fälle, wo ich sage, da seid ihr mit anderen Kanälen besser aufgehoben. Und mach dann aber trotzdem gerne oft noch ein Konzept fertig und sag, selbst für die Schublade, nimm's mit, dann weißt du jetzt, was der Kanal kann. Und wenn in einem halben Jahr dann irgendwie einen neuen Budgettopf öffnet, dann kannst du ja nochmal schauen, ob das zu dem Zeitpunkt dann einfach relevant für euch ist. Ne?
Ja, top. Danke, Mike Klostermann, für den offenen Gesprächsaustausch hier. Und man sieht sich mit Sicherheit bei der nächsten Veranstaltung in Hamburg oder eben in Köln. Wer weiß es schon. Oder man trifft dich bei LinkedIn. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.